Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Heute ist der 9. September 2024. Mein Name ist Sven Bortlisch und das ist der zweite Teil der 34. Folge unseres Podcasts. Wir sind immer noch zu Gast im Mühlheimer Kunstmuseum. Nach dem theoretischen Teil der letzten Woche gehen wir heute mit der Leiterin Dr. Stefanie Kreuzer durch die Sammlung und lassen uns zwischen den Kunstwerken das Ausstellungskonzept erläutern. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ich habe mich sehr gefreut, bei der Eröffnung zu sehen, dass eines meiner Lieblingswerke von Max Ernst uns gleich im ersten Raum begrüßt, der ja dem Thema Tiere gewidmet ist. Und da möchte ich dann gleich auch an die Fachfrau wieder weitergeben. Das Museum ist jetzt völlig neu gestaltet. Die Räumlichkeiten sind die gewohnten, aber alles andere ist neu gedacht. Darum gebe ich Frau Dr. Kreuzer das Wort.
Ja, das stimmt. Also ich hatte ja erwähnt, es gab eine technische Sanierung und die ist so mehr oder weniger total unsexy für die Besuchenden, weil Kabelkanäle werden geschlossen, abgehängte Decken wieder instand gesetzt, da läuft die Technik drunter und man fragt sich, was ist denn passiert? Ne? Dass es natürlich ganz viel auf technischer Ebene passiert ist, war klar. Aber wir wollten gerade für das Stammpublikum, das sich freut, neue Werke zu entdecken oder auch wieder Altbekannte vorzufinden, auch so ein gewisses Moment haben, ach, da ist ja doch was passiert. Und das haben wir gemacht, indem wir natürlich Architektur, Ausstellungsarchitektur gebaut haben, aber auch mit Farben gearbeitet haben. Denn diese Vorstellung, vielleicht im 20. Jahrhundert, des White Cubes, der neutralen, weißen Ausstellungsfläche, die wollten wir so ein bisschen durchbrechen. Und das geschieht an vielen Stellen, in vielen Museen, andernorts auch, weil man einfach, finde ich, merkt, wenn man mal mit Elementen spielt, dass man viel, oft dadurch viel näher an die Kunst heranrückt. Wenn das alles so neutral und alles ist weiß gehalten, dann ist es fast so anbetungswürdig. Ja, ja. In dem Moment, wo ich aber denke, ach, das ist so eine bemalte Wand, das könnte auch vielleicht bei mir sein, rücke ich quasi auf Augenhöhe an die Werke heran.
Genau, das ist nicht mehr so sakral.
Das ist nicht mehr so sakral. Also es gibt natürlich Befürworter des einen und Befürworter des anderen, aber ich finde, man darf experimentieren und man muss es einfach mal tun, um zu sehen, was passiert. Ja. Diese Ausstellung, in der wir stehen, die quasi die Sammlungspräsentation hier unten im Erdgeschoss eröffnet, heißt Brücke Bauhaus Blauer Reiter. Mein Kollege der Michael Kuhlemann, der die Sammlung Stiftung Siedler betreut, hat sie kuratiert und wir haben uns ganz bewusst im ganzen Haus dafür entschieden, dass wir keine Kunstgeschichte demonstrieren möchten, sondern wir möchten mit Themen arbeiten. Themen, die die Menschen kennen, aus ihrem eigenen Kontext heraus kennen. Natürlich, dass man einfach so einen leichten Einstieg hat, dass man sieht, ah, hier habe ich eine ganze unterschiedliche Tierdarstellungen innerhalb des ersten Raumes. Der zweite Raum widmet sich den Figuren und den Porträts. Und so kann ich über den ersten Blick schon mal erfassen, ach, hier geht es um das. Dennoch kann man natürlich tiefer einsteigen und kann sagen, ah, jetzt stehen wir in dem Raum mit den Porträts und ich sehe ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich ein Porträt zeichnen oder malen kann. Ich sehe, und das ist hier sicherlich Absicht, ganz viele Frauen, die porträtiert wurden. Und dann fragt man sich, wer hat die denn porträtiert? Und dann kommt man auf die Idee, ach, es ist ja in der Mehrzahl, sind das ja Männer. Genau. Also sonst sind wir sofort wieder in einem feministischen Thema, denn wer blickt wie auf welche Person, wer stellt sie dar und wer ist die Dargestellte? Also diese Relation von Subjekt und Objekt wird dann einfach auch nochmal aufgegriffen. Oder aber, wenn wir vor dieser wunderbaren Arbeit hier von Arthur Kaufmann stehen, dann wird uns auch klar, hier ist ein Triptychon, auf dem ganz, ganz viele Personen zu sehen sind, die er porträtiert hat. Also er hat noch viele mehr porträtiert und hat dann einige davon auf diese große Arbeit übernommen. Es handelt sich um Künstler, um Musiker, um Schriftsteller, um Architekten, Kunsthistoriker, Schauspieler, Ärzte, Dirigenten, alles Personen, die sich sozusagen mit wichtigen Themen von Kultur auseinandersetzen. Und man sieht links auf dem linken Flügel des Diptychons eben die Flagge der Nationalsozialisten, der Mittelteil oben, man sieht ein Schiff, das das Meer überquert, und auf der rechten Seite gibt es die Flagge dann von Amerika mit der Freiheitsstatue, darunter eben diese ganzen Porträts von Menschen, die alle aufzeigen, die das Land während der Zeit der Nationalsozialisten verlassen mussten, flüchten mussten, ins Exil geben mussten, vertrieben wurden und man kann sagen, zum Glück in Amerika angekommen sind. Denn viele, viele haben das überhaupt gar nicht geschafft. Also auch hier bin ich dann sofort auch in einem politischen Diskurs wieder drin. Also Bilder sind oder Kunstwerke generell sind historische Objekte, die voll aufgeladen sind mit wahnsinnig vielen Bezügen in die Zeit hinein. Und das ist nicht nur Kunstgeschichte, dass ich sage, ach, hier ist es realistisch gemalt, hier ist der Raumzusammenhang klar. Ich kann ja auch kunsthistorische Begriffe hier anwenden, aber wir wollten ganz bewusst einfach sagen, nee, die Werke müssen Teil unserer Lebenswelt sein. Und in dem Zusammenhang haben wir die Ausstellungen hier konzipiert auch. Ja. Sehr schön. Ich habe zum Beispiel hier auch eine Arbeit und das ist die in dem Raum die einzige Künstlerin, Marie Lauson, die hier ein Porträt geschaffen hat. Und das sagt natürlich etwas aus, wenn wir hier unten nur zwei Künstlerinnen zeigen können, weil unsere Sammlung einfach nicht so viele Künstlerinnen aus dieser Zeit hat. Aber es sagt auch was daraus aus, dass ich jetzt wahnsinnig, gehört in die Sammlung Stiftung Ziegler die Arbeit, aber wir haben wahnsinnig viele Leihanfragen plötzlich für diese Arbeit bekommen, weil natürlich sie ganz klar darstellt, am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ebenfalls viele Künstlerinnen, die gearbeitet haben. Und plötzlich gibt es so Wiederentdeckungen. Plötzlich werden sie sehr bekannt. Und wir geben sie jetzt auf zwei große Ausstellungen und sind natürlich durch diese Leihgabe natürlich dann auch an anderen Orten präsent und werden gesehen. Hier ist es ganz schön vielleicht zu sagen, es gibt einen Sammler und Museumsdirektor, einen Japaner, der ihre Werke gesammelt hat. Und er hatte in 2017 sein Museum in Japan nach Tokio verlegt und, glaube ich, über 600 Arbeiten von ihr dort. Also es gibt Leute natürlich, die auch ihr gefolgt sind und sie gesammelt haben. Aber es ist natürlich verrückt, ne, zu sagen, ah wow, was ist denn das für irre Geschichten? Plötzlich gibt es einen, der hat 600 Werke und macht ein eigenes Museum auf in Japan.
Unglaublich, ja.
Interessante Geschichte.
Der Raum rührt mich immer sehr an.
Ja.
Die Kinderbilder, die sind wirklich beeindruckend, finde ich. Also Pankok haben wir ja hier, den Bühnenraum. Und ja, zu der Ziele-Sammlung kommen wir ja noch oben. Aber Pankok ist ja wirklich, er greift einen ja. Ne? Der Anblick dieser Kinder, das ist also unvorstellbar.
Genau, vielleicht sollte man sagen, dass dieser Raum Kinder darstellt, genau. Wie das ist. Und das ist auch ein Thema, wo man ganz, ganz klar sehen kann, dass Werke, die vor 100 Jahren entstanden sind, heute eine genauso große Aktualität haben können und Aussagekraft und uns auch berühren. Denn wir sehen hier Darstellungen von Kindern, die in einer gewissen Armut, Einsamkeit, vielleicht Isolation heranwachsen. Und das ist ein Thema, das ist heute genauso aktuell wie damals, leider. Und wir zeigen es und machen dadurch auch bewusst, dass diese Themen ja existenzieller Art sind. Sie gehen uns alle an und sie verfolgen uns durch die Zeit hindurch.
Und die Themen müssen angepackt werden. Das versuchen wir ja auch. Das Thema Kinderarmut ist ja in unserer Fraktion
ziemlich oben in der Liste, die wir zu bearbeiten haben.
Ja, und gut besetzt.
Und gut besetzt.
Naja, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, denn das ist ja unser Potenzial, das ist ja unsere Schätze. Sie sind es, die die Zukunft bringen werden. Und da muss man natürlich in Zukunft investieren. Wir sind hier in einem Raum. Sie sehen, dass man nichts sieht, würde ich fast sagen. Aber dieser Raum ist für mich schon wichtig, denn es ist ein Raum mit einem Kunstwerk, einem sogenannten Augmented Reality Kunstwerk, das man mit einem Gadget, nämlich mit dem eigenen Smartphone, sehen kann. Ich muss hier eine App herunterladen und einen QR-Code einscannen und plötzlich habe ich hier ein komplexes Gebilde aus Formen und Farben, die sich gegenseitig verfolgen, die ein System bilden, in das ich eingreifen kann. Und das finde ich auch so schön. In dem Moment, wo ich da eingreife, verändere ich die Konstellationen und manche Sachen fallen zu Boden, explodieren, werden aufgelöst. Und auch das, finde ich, ist ein schönes Bild für unser Verhalten in Systemen.
Ich denke, das spricht auch gerade junge Menschen an.
Absolut. Das ist natürlich eine Arbeit, weil sie mit einem Gadget, mit dem Smartphone angeschaut wird, was Spielerisches hat, was so eine Möglichkeit ist, natürlich mit Jugendlichen gut ins Gespräch zu kommen.
Jetzt, ich würde sagen, bewegen wir uns. Also wir wandern einfach durch unseren Zeitstrahl hindurch, wenn wir das Treppenhaus betreten. Denn es ist total wichtig zu sagen, wie bringen wir die Menschen dazu, auch ins erste OG zu gehen. Und haben uns überlegt, dass wir Momente, wichtige Momente innerhalb der Zeit mit Jahreszahlen hier auf die Wand bringen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch nochmal den Hinweis auf die Institutionsgeschichte, wenn hier auch noch Zeitpunkte zum Museum zu lesen sind. Es ist ganz sicherlich so, dass man in dem Moment, wo man eine Auswahl schafft, sich bewusst ist, dass man auch was weglässt. Aber ja, wir freuen uns über jeden Hinweis.
Margarete, worauf zeigst du?
Ich habe gerade gesehen, dass natürlich auch die braune Zeit nicht ausgespart ist und da wird an die Bücherverbrennung erinnert. Ich gucke, was die verfilmten Künstler angeht, Künstlerinnen angeht, ob wir das auch erwähnt haben. Wir haben ganz, ganz viele Punkte erwähnt.
Alles, was Kunst angeht, ist quasi auf der Innenwand zu sehen, Kunst und Museum. Auf der Außenwand, die das Treppenhaus begleitet, sind ganz unterschiedliche Dinge, Wissenschaft, Technik, gesellschaftliche Entwicklungen zu sehen.
Jetzt sind wir in der ersten Etage angekommen und dürfen einen Blick werfen auf die Sammlung Themel, die ja sehr gut auch zu Zille passt, finde ich. Das sind ja zwei Künstler, die die gleiche Blickrichtung und die gleichen Probleme praktisch aufgegriffen haben.
Wir haben tatsächlich hier im Grafikraum eine Ausstellung, die Sammlung Theme. Das ist ans Haus gekommen als Schenkung, auch hier bürgerschaftliches Engagement von Herrn Theme, der auch ein Mitbegründer des Förderkreises ist. Und er hat eine große Zille-Sammlung und meine Kollegin Anja Bauer-Kersken hat hier die Ausstellung Theophile Alexandre Steinen und Heinrich Zille in quasi so einer dialogischen Gegenüberstellung kuratiert, auch wieder, indem sie verschiedene Themen inszeniert hat. Und wenn wir jetzt einfach nur die eine Seite des Raumes anschauen, dann sehen wir hier hinten, geht es um Arm und Reich, um Kapitalismuskritik letztendlich auch, dann über den Krieg, zu den Folgen des Krieges und natürlich auch dann über diese verheerenden Auswirkungen und die Traumatisierung von Gesellschaften. Und wenn ich mir dann solche Bilder jetzt von Steinen auch oder Zille auch schon anschaue, dann habe ich natürlich schon die Assoziation, hier gibt es einen Zug von Geflüchteten, der sich vornehmlich aus einer Frau und vielen Kindern zusammensetzt. Ja. Auch das sind Bilder, die wir natürlich heute auch aus Medien einfach kennen.
Der Marsch der Weisen.
Genau. Also man sieht hier Trauernde, man sieht hier Menschen, die Angehörige verloren haben. Man sieht hier Soldaten, die kämpfen, die in einen Krieg geschickt werden. Man stellt sich natürlich die Sinnfrage nach diesen Dingen und man ist, obgleich man natürlich sieht, dass das vor 100 Jahren aktuell ist, ist man mit den gleichen Themen heute beschäftigt. Und das ist eigentlich unglaublich.
Leider.
Ja. Wir haben geglaubt, das Thema oder diese Themen gehörten der Vergangenheit.
Auch wie bei den Demokratie-Themen.
Ja, genau.
Also irgendwie fällt uns gerade ziemlich viel auf die Füße.
Absolut.
Und trotzdem, haben wir hier natürlich klar eine historische Position, aber unsere Idee ist es halt auch, diese historische Position im Dialog in der nächsten Zeit mit zeitgenössischen Positionen zu bringen, um so diesen Bogen in die Gegenwart auch schlagen zu können. Es gibt natürlich auch das Moment hier, Atelier, Muse, die Frau, die Rolle der Frau, die Nacht, die Stadt und solche, also Genre-Darstellungen. Wenn wir hier jetzt in dem Raum sind, der den zweiten Teil der Sammlungspräsentation, Sammlung Plus, zeigt, dann ist es sicherlich so, dass wir hier ein Enfilade von Räumen haben, die wiederum jeder ein eigenes Thema hat. Der Raum heißt Antlitz und Aura. Und hier geht es tatsächlich um die Figur, um das Gesicht, um das Porträt, um natürlich den Blick auf den Körper. Und das ist etwas, was total aktuell ist. Jeder von uns hat ein Smartphone. Jeder von uns macht Selfies oder fotografiert den anderen. Also wie stelle ich eine menschliche Figur dar? Und wie funktioniert das? Dass ich vielleicht einen Ausdruck reinbringe? Wie inszeniere ich das? Lege ich einen Filter drüber? Also viele Fragen, die hier in dem Raum aufkommen, der wirklich auch durch Jahrzehnte geht, von frühen Arbeiten zu späteren, zu hochaktuellen Arbeiten. Also wir haben hier ganz viele Positionen vertreten und wir sprachen auch gerade darüber, dass man, wenn man Sammlung mal ins Depot geht und sich so ein bisschen treiben lässt und so guckt, man sich auch überraschen lassen kann, weil man viele Entdeckungen macht. Und für mich, als ich hier ankam, war eine Entdeckung die Künstlerin Ilse Otten, die wir hier mit drei Skulpturen in diesem Raum zeigen. Einfach dahingehend, weil ich fand das total schön. Sie ist 1929 geboren, sie ist leider schon verstorben, hat aber als Künstlerin gearbeitet und hat Skulpturen oder auch viele Zeichnungen geschaffen, aber jetzt hier haben wir Skulpturen ausgestellt, die sich mit dem Körper, mit Geschlechterrollen, mit Innerlichkeiten auseinandersetzen. Ganz dezidiert öffnet sie die Körper, gibt uns Einblicke, spaltet sie auf in wirklich fluoreszierenden Farben. Die Arbeiten sind total frisch. Ja?
Ja.
Sie sind
ganz jung.
Wahnsinnig jung, genau. Und sie selbst, muss man sagen, in ihrer Biografie hat zeitlebens mit ihrer Frau auch zusammengelebt. Ich finde, das ist eine schöne Form von Sichtbarkeit, diese Arbeit hier zu zeigen. Für mich war das ein großer Gewinn, das in der Sammlung zu entdecken. Hat mir wahnsinnige Freude gemacht.
Und diese Orte war Müllermarin, ne?
Ja, genau.
Exakt,
genau. Diese Müllermarin. Und hier haben wir so eine Arbeit auch von einer Müllermer Künstlerin, die jetzt aber nicht mehr in Müllheim lebt, Dorothy Golds. Man sieht hier eine aufgezogene fotografische Arbeit, großformatig, mit zwei Personen im Bild, fast lebensgroß.
Ja.
Und das eine Gesicht könnte einem sehr bekannt vorkommen. Das zeigt nämlich Albrecht Dürer. wie er sich selbst mal gemalt hat als 26-Jährigen und er hält im Arm eine Frau, heutige 26-Jährige, also ein Sprung durch die Jahrhunderte, so, die beiden Gestalten verbinden. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch so Geschlechterthematiken auch daran aufhängen. Ich kann sagen, ach, Haare, lange Haare, hier in der Zeit zu Dürer gehören die einfach zum Mann dazu, nicht wahr? Also 68 waren sie ein Zeichen des Protestes. Haare sind ohnehin, genau wie Körper, oftmals Träger von Informationen, von Manifesten, von kulturellen Aussagen. Und schon bin ich total drin in diesem Diskurs der Zeichen, des Lesens von Zeichen, des Interpretierens eben dieser Spuren. Und ich finde, gerade diese Konstellation macht so unseren Ansatz deutlich, wir gehen durch die Jahrhunderte, verbinden die Dinge thematisch miteinander und schauen einfach, dass wir einen Einstieg finden, an dem man über die Blicke, über den Austausch mit dem anderen sprechen kann.
Ja, es ist schon faszinierend, was sich hier bietet.
Wir haben mehrere Räume. Dieser Raum heißt Sex and Politics. Und wir haben eine große Pop-Art-Sammlung am Haus. Viele, viele arbeiten auf Papier, weil das ist einer unserer Schwerpunkte, die wir haben. Wir zeigen hier die Arbeit Flash von Andy Warhol, die er 1968 geschaffen hat und die wir komplett besitzen. Und in dieser Arbeit thematisiert er das Attentat auf JFK. Er nimmt dieses Thema quasi, nachdem er selbst einen Attentatsversuch überlebt hat, und thematisiert es hier. Man sieht hier JFK, man liest aber auch die Nachrichten, die über den, über den Nachrichtenschreiber gingen. Also dieses ganze Thema, man sieht den Ort, wo der mutmaßliche Schütze war. Man hat also genau diese ganzen Zeichen, aber es ist natürlich nicht so, dass es nur ein Dokument ist, sondern es ist natürlich künstlerisch bearbeitet. Man hat natürlich diese ganzen Farben der Pop-Art, das knallt so richtig raus. Und zugleich ist es heute wieder total aktuell. Ich muss nicht nur an den Attentatsversuch auf Donald Trump erinnern, sondern ich kann an viele, viele Angriffe auf PolitikerInnen verweisen, die sich für uns engagieren, die während ihrer politischen Arbeit massiv angegangen werden, bedroht werden und viele, die dann ebenfalls aufhören und eben das Amt niederlegen und damit auch mundtot gemacht werden.
Das ist leider aktueller denn je. Ne? Genau. Man hört es in den Nachrichten immer wieder, gerade jetzt aus Ostdeutschland hört man von Landräten, von einem Landrat oder Bürgermeister, der die Kraft nicht mehr aufbringt, weiterzumachen, weil er immer wieder bedroht wird. Und auch die unsägliche Attacke auf Frau Reker in Köln. Also
das ist eine, man sieht, es ist eine historische Arbeit, aber sie hat nichts von ihrer Präsenz verloren. Und über diese ganze Wand erstreckt sich sozusagen Pop-Art, Mitte 20. Jahrhundert. Hier haben wir eine Arbeit von Eduardo Paolozzi, da ist auch wieder JFK drin. Aber wir haben natürlich auch die Mondlandung. Und dann kommt uns natürlich nicht nur so diese Idee, ah, wir sind auf dem Mond gelandet. Nee, es kommt der Wettlauf um das Weltall, der Kalte Krieg, wer ist zuerst da? Diese ganzen Sachen treffen natürlich auch hier in dieser Konstellation, dieser ganzen unterschiedlichen Zeichen aus der Welt aufeinander. Und wir sehen hier natürlich auch in dieser Arbeit von James Rosenkiss, hier wird der Mond besetzt, da wird die Flagge gehisst. Ne? Also diese ganzen Bezüge sind einfach da. Und wie kommt jetzt der Sex in die Politik? Ist die Frage. Der Raum heißt ja Sex and Politics.
Da müssen wir ja dann...
Der kommt...
Haben, aber
Der kommt vielleicht auch mit so einer Arbeit von Shannon Moon. Das ist eine kanadische Künstlerin, die an der Akademie in Mainz lehrt. Man sieht eine Architektur der Moderne des Architekten Mies van der Rohe, ein ganz bekannter Architekt der Moderne, und wir kennen sehr viele männliche Architekten der Moderne. Und sie schreibt hier mit diesen Overknees, High Heels, die das ganze Bild umspannen, quasi eine weibliche Komponente in dieses stark männlich ausgerichtete Architektur. Denn der Raum, in dem wir uns bewegen, der ist nicht neutral, der ist gestaltet. Und das bedeutet auch, er ist gestaltet von jemandem, für jemanden. Und Frauen kennen das nur zu gut, wenn wir wissen, wie bewegen wir uns in städtischen Räumen, unter Führungen, nicht ausgeleuchtete Ecken. Es gibt viele, viele Hindernisse, die man leider Gottes als Frau immer im Blick hat, kennt, wenn man sich im städtischen Raum bewegt. Und auch da ist natürlich der politische Raum ist natürlich auch ein Raum, der diese Sachen, Gender, Perspektiven aufgreifen muss.
Auf jeden Fall.
Also es gibt eine ganze Reihe von einfach Bezügen, die wir hier in dem Raum aufzeigen. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran, dass wir nicht das verengen und Antworten geben, sondern dass wir die Werke als Anlass nehmen, weitere Bezüge in unserem Kopf, in unserem Denken zu spinnen und auch unsere eigene Erfahrung, die wir haben, mit hineingeben. Denn das ist, glaube ich, wichtig. Es geht mir nicht darum, in dieser Sammlungspräsentation zu sagen, ach, das kann ich jetzt einordnen, das ist Pop-Art, das ist das, das ist das. Sondern es geht mir darum zu sagen, was ist es, was ich heute mitnehmen kann für mein Leben, für meine Perspektive, ist etwas, was mich interessiert. Und darüber hinaus darf es natürlich auch gefallen, logischerweise. Ne? Das ist ganz klar.
Ach, da sind die Kartoffeln. Ich suchte doch die Kartoffeln.
Dann gehen wir mal zu den Kartoffeln. Ja, das ist sicherlich auch eine schöne, schöne Arbeit von Thomas Kleiner, der hier seine Flugkartoffeln im Raum inszeniert hat. Man sieht also kleine Fallschirme, die so auf so ein kleines inneres Gerüst von so einem Mini-Kinderregenschirm gespannt sind. Und daraus hat er dann einen Fallschirm gemacht. Und an dem Fallschirm unten hängen Kartoffeln. Wirkliche Kartoffeln, die wir auch eingekauft haben. Diese Kartoffeln treiben so langsam, aber sicher ein wenig aus und passen damit hervorragend zum Titel des Raumes, Auswuchs und Verästelung. Und hier geht es um so Systeme, Mikro- und Makrokosmos, wie Dinge miteinander zusammenhängen.
Ja.
Und natürlich auch um diese Triebe, wirklich in faktischer Form, die wir hier bei den Kartoffeln sehen. Das ist das Resultat einer konzeptuellen Arbeit. Der Künstler lebt in Düsseldorf und in seinem Werk ist oftmals das Ephemere sehr wichtig. Auch der Moment des Treibenlassens, des Nichtkontrollierens. Und ich glaube, das ist natürlich ein total wichtiger Moment in einer Zeit, die total durchgetaktet ist, wo wir einfach nur noch zielgerichtet Dinge machen. Selbst das Lernen ist ja zielgerichtet mit dem Bologna-Prozess, Credit Points. Was muss ich machen, um die zu kriegen? Also jemand, der wie ich so ein bisschen quer hin und her studiert hat, wäre heute wahrscheinlich durchgefallen im Bologna-Prozess. Also, und dieses Moment, vielleicht nichts zu tun, im Dasein zu sein, im Moment zu sein und diesen Moment zu nehmen und sich treiben zu lassen, ist Teil seines Oeuvres. Er hat hier in so zwei kleineren Arbeiten, kann man das sehr gut nachvollziehen, einmal der Pusteblumen-Rheinturm zeigt uns, woher vielleicht diese Idee zu diesen Flugkartoffelchen stammt. Nämlich er hat hier den Fernsehturm in Düsseldorf in eine große Pusteblume verwandelt, die so schon ein paar von diesen Sporen oder was es ist, so verliert, weil sie sich schon in Bewegung setzen. Und dann hat er tatsächlich so eine Aktion geplant, dass er diese Fallschirme abwirft vom Fernsehturm herunterwirft und sie einfach durch den Wind sich verbreiten und fortgetragen werden. Und so ein kleiner Moment dieses Herabschwebenden haben wir hier im Raum installiert, in dem eben die Flugkartoffeln auf unterschiedlichen Höhen hier im Raum hängen. Eine ist schon fast gelandet, da liegt die Kartoffel schon auf dem Boden auf, sodass man dieses Moment, dieses bewegende Moment des Herabschwebens erfahren kann, wenn man sich quasi in den Raum hat.
So eine Leichtigkeit, die begeistert.
Ja, natürlich. Es ist, jeder Raum hat natürlich auch einen ganz klaren kunsthistorischen Ansatz, logischerweise, weil hier Bernhard Schulze die Arbeit hier wie eine Malerei ist und aus der Malerei heraus tritt in den Raum diese Verästelungen dieses Trümmer-Migows. Migows ist so eine Serie, die Bernhard Schulze gemacht hat. Und hier sieht man schon, klar, dieses Moment, wie das übereinander greift, in den Raum hineingreift. Also auch kunsthistorisch ist hier sehr viel Auswuchs und Verästelung zu sehen.
Genau.
Wir kommen vielleicht jetzt zu einem Raum. Von dem ich irgendwie finde, dass das eine gute Perspektive ist. Wir haben im Vordergrund einen Sockel mit einer Plastik, mit einer Büste von Belling, der hier seine Frau zeigt. Es ist ein Kopf einer Frau mit einem Bubi-Haarschnitt, also klassische
20er Jahre.
Empowerment-Frisur der 20er Jahre. Und wir blicken in der Blickachse, in der wir stehen, über den Kopf hinweg zu einer Wand, auf der drei Arbeiten zu sehen sind. Einer Künstlerin, Anis Reimann, die hier Collagen geschaffen hat, aus verschiedenen Medien, Zeitungen ausgeschnitten, vergrößert. Und sie zeigen eben Frauengestalten, die sich aus vielen Teilen zusammensetzen. Also ich ist viele in gewisser Weise. Ich bestehe aus vielen und man sieht eben, dass die Hautfarben ganz, ganz wichtig sind. Bei der einen Figur, die auch unser Kiewischl ist, kann man vielleicht sehen, dass es durch verschiedenste Hautfarben geht. Und dann eben hier auch eine ganz schwarze Person zu sehen ist. Die Künstlerin selbst ist POC, People of Color, hat einen afrikanischen Vater, ist aber in Duisburg im Ruhrgebiet aufgewachsen. Und hier geht es natürlich auch um eine Form von Empowerment. Ja? Wie stelle ich meine Identität, wie stelle ich dar, wie werde ich sichtbar? Und man sieht ja schon, es sind zusammengesetzte Momente, die teilweise natürlich Verletzungen haben, aber auch teilweise sehr, sehr stark und sehr klar Position einnehmen. Und unser Kiwischl, das wir benutzt haben, das hat ja so einen knallroten Mund und dieser Mund ist auf der einen Seite so verwischt und geht eben in den Bildraum hinein und man kann das natürlich sowohl als Verletzung lesen, man kann das aber vielleicht, und so heißt der Raum nämlich auch, mit großer Geste, also sozusagen so what, ja, so eine Art von Lässigkeit sehen. Und es ist auch ganz klar, dass es weder das noch das ist, sondern es ist beides. Wir werden keine Antworten geben können. Wir können nur sagen, sieh, betrachte es. Was siehst du? Wie gehst du damit um? Was bedeutet es für dich? Und deswegen mag ich auch diesen Bezug, weil er nochmal deutlich macht, hier geht es um das Gleiche in verschiedenen Jahrhunderten.
Ja, den Blick finde ich ganz großartig.
Das ist also der besagte Raum. Demokratie ist lustig. Und hier sieht man schon eine Auswahl der Plakate von Josef Beuys. Der Förderkreis hat sie angekauft während der Sanierungsphase des Museums. Wir haben einen Teil jetzt hier ausgestellt. 80 hat er angekauft. Und man sieht natürlich, dass Josef Beuys als Künstler politisch war. politisch agiert hat. Er hat zum Beispiel auch sich dafür eingesetzt, die Studierenden an der Kunstakademie einfach aufzunehmen und hat die alle aufgenommen. Und das führte dann zu den bekannten Konsequenzen, dass er rausgeflogen ist aus der Akademie, seinen Professorenjob verloren hat. Hier ist eine Arbeit, die heißt Die Rose für die direkte Demokratie. Auch das ist natürlich ein Anliegen gewesen, Mitbestimmung, Mitwirkung, Beteiligung an demokratischen Prozessen. Und sicherlich ist es, wissen das einige, dass er auch einer der Mitbegründer der Grünen Partei war. Auch das spielt eine Rolle. Das heißt, hier haben wir eine kleine Auswahl getroffen seiner Plakate, die definitiv eine politische Aussage treffen. Aber auch hier gibt es diese wunderschöne Plastiktüte. Und genau an dieser Plastiktüte wollen wir auch mit den Gruppen arbeiten, sodass wir hier, was ist Demokratie, was ist Parteienstaat, was ist parlamentarische Demokratie, was bedeutet Volksbestimmung, wo stehen wir, was sind die Konsequenzen? Und das ist alles hier natürlich hier schematisch in diesem Kreis eingezeichnet und zusammengefasst. Also es gibt immer Anlässe, die uns weiterbringen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, darüber sprechen, mit anderen sprechen, in Dialog kommen. Und das Ende dieser Reihe, dieser Plakatreihe, ist sicherlich auch ein schönes Motiv, weil hier unten steht der Titel La Revolution siamo noi. Wir sind die Revolution. Das heißt also, wir sind nicht nur passiv, wir haben eine Handlungsmacht und wir können handeln. Wir sind nicht ohne Macht. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Impulse, dass der Einzelne in dem Moment, wo er kooperiert, wo er sich zusammenschließt, wo man Prozesse begleitet, wo man kreativ wird, die Welt verändern kann. Und ich glaube, das ist eine schöne Aussage.
Sehr schön.
Wir sind in einem Raum, der heißt Umbrüche und Wendepunkte. Und hier geht es vornehmlich um eine Idee, dass quasi von einer Sekunde auf die andere etwas komplett anders sein kann, dass ein Leben sich total verändern kann. Wir haben hier eine Arbeit von Patrin Ströbel, die immer wieder, wenn wir sie installieren, neu ausgedruckt werden muss. Das heißt, das sind Papiere, wir haben eine Anleitung, die müssen wir in diesen Reihen hängen. Zuerst müssen wir sie ein bisschen zurechtschneiden. Das ist eine Zeichnung, die sich zusammensetzt eben über diese ganzen Papiere. Und vor der Zeichnung stehen zwei Ventilatoren, die angeschaltet sind und Wind auf diese Zeichnungen, auf diese Papiere geben, wodurch sich die Papiere bewegen in ihrem Wind. Und damit greifen sie diese Bewegung auf. Man sieht nämlich Palmen hier, die gezeichnet sind, die natürlich ebenfalls, wenn Wind wäre, ihre Blätter bewegen würden. So wird das ein bisschen gedoppelt und in meinem Kopf geht es natürlich zusammen, als würde ein Wind durch die Palmen gehen. Die Arbeit heißt Île de Gorée und zeigt eine Insel, die liegt vor dem Senegal. Und diese Insel ist dahingehend bekannt, dass sie ein Ort war, an dem Sklaven zusammengebracht wurden, um dann verschifft zu werden. Also haben wir hier eine Arbeit, die den Kolonialismus kritisch debattiert in einer postkolonialen Perspektive. Das heißt, in Zusammenhang Umbrüche und Wendepunkte, auch das ist natürlich ein einschneidendes Moment, was deine Welt total verändern kann. Gleichzeitig sehen wir hier eine Arbeit von Martha Laux, die das Atomprogramm in den USA fotografiert hat. Also wir sehen hier einen Atompilz. Und ich meine, dazu muss man gar nichts sagen. Nee, wenn man das erleben würde, würde man tatsächlich einen großen Wendepunkt erleben, nämlich nur einmal und dann ist es vorbei. Die Arbeiten hier im Raum spielen auf unterschiedliche Art und Weise mit zu einschneidenden großen Thematiken. Diese Arbeit von Katja Davar beispielsweise, das ist eine Videoarbeit, eine gezeichnete Videoarbeit. Man sieht hier so verspannt über den Raum, der eine Landschaft, eine karge Landschaft zeigt, spannt sich so eine Art Wäscheleine, an der wie so gebetet Gebetstücher hängen, die man aus Tibet oder so kennt, so Gebetstücher. Aber hier sieht man, dass auf den Gebetstüchern Zeichnungen sind. Und das sind Zeichnungen von Platinen, von Computerplatinen. Also hier geht es sozusagen, hier geht es um diesen Bruch von der analogen in die digitale Welt. Auch das ist etwas, was unser Leben komplett von Anfang an auf den Kopf gestellt hat, total verändert hat. Und so gibt es eben immer wieder die Möglichkeit, das im Zusammenspiel zu sehen. Ja, wir sehen, es gibt Umbrüche, die die Menschheit erschüttert, ins Tiefste trifft. Also heute, was wir teilweise immer wieder diskutieren, sind postkoloniale Folgen. Wir erinnern uns an die Aufteilung Afrikas auf dieser Konferenz. Auch da wurden Schnitte gemacht. Bürgerkriege, die dadurch entstehen.
Ja, also wenn man den Kontinent sieht, ne, der ist ja wirklich grafisch aufgeteilt worden, nicht nach.
Aber das sind Konsequenzen, die wir heute erleben, die natürlich vor Jahrhunderten oder entstanden sind, aber trotz alledem Einschneiden des Lebens dieser Personen komplett verändert haben. So auch vielleicht hier mit einer Arbeit von Tabea Borchardt, die war eine Stipendiatin. Die Stadt Mülheim hat ja das Stipendium Junge Kunst und gibt für 2 Jahre einen Atelierraum für Absolventinnen, also der Kunstakademie entweder Münster, Düsseldorf oder Essen. Und dann gibt es eine Jury und Tabea Borchardt hatte das Stipendium mal und sie beschäftigt sich unter anderem hier mit Aufbewahrungssystemen, Kategorisierungssystemen. Man sieht hier eine typische Behördenmappe, ja, also wie wird das eingeordnet, aber sie zeigen hier Bunkersteine. So, und das ist natürlich auch nochmal total spannend und relevant, weil wir haben eben gerade so viel darüber gesprochen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich jemals in meinem Leben, auch das hier, der Bunker gehört dazu, dass man plötzlich wieder über Bunker spricht, dass wir Bunker modernisieren müssen. Das war vor kurzem in den Medien, dass wir plötzlich uns wieder darum kümmern müssen, wo wir denken, ey, hatten wir das nicht irgendwie hinter uns geglaubt? Mhm. Aber auch hier sieht man, jede dieser Arbeiten, auch diese Malereien von Eberhard Ross, die so Konstellationen von Vogelschwärmen zeigen. Da kann ich natürlich sagen, es gibt diese Vogelschwärme, die natürlich von einer Sekunde auf die andere ihre Konstellationen wechseln. Aber ich lese das natürlich auch in diesem Zusammenhang, hängt auf der Wand mit dieser Arbeit von dem Atompilz. Und damit kommt nochmal eine weitere Ebene dazu. Also es ist nicht nur das einzelne Werk, was Bedeutung schafft in einer Ausstellung, sondern es ist auch der Parcours, das zu Miteinander der Werke im Raum, die sich potenzieren, ergänzen, kommentieren. Also da gibt es ganz viele Dinge. Und das letzte Arbeit hier, die Arbeit von Peter Königs, der hier, die Arbeit heißt Tricker. Und die Idee ist tatsächlich, es ist so wie das Auslösen einer Pistole, die dann quasi hier in der Installation natürlich auf den Atompilz zielt. Aber alles Momente, die unsere Welt von einer Sekunde auf die andere verändern und uns dadurch quasi an Umbrüche und Wendepunkte heranführen. Und wenn ich mir überlege, welche Worte wir hatten, Kipppunkte, Wendezeiten, das ist natürlich genau im Moment das, was wir fühlen. Wir sind inmitten tausender von Krisen. Ja? Und dieses Moment zu sagen, oh Gott, hier kippt etwas, a point of no return.
Zeitenwende,
genau. Also genau dieses Moment ist so ein Gefühl, es gibt kein Zurück danach mehr. Das erfasst das so ein bisschen
endgültig.
Genau.
Ja, Margarete, wir sitzen jetzt...
Wir sind jetzt so voller Eindrücke, dass es ganz schwer ist, da eine Zusammenfassung zu geben. Ich kann nur immer wieder auffordern, schauen Sie sich um, schaut ihr euch um hier in diesem wunderbaren Haus und nehmt die Atmosphäre wahr und macht euch Gedanken, wie wir mit dieser Hilfe unsere Welt denken und verändern und bestehende Probleme bewältigen können.
Ja, Frau Dr. Kreuz, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Möchten Sie noch irgendwas hinzufügen? Ich meine, Sie haben beeindruckende Dinge dargelegt.
Ich bedanke mich erstmal für das Interesse, hat mich total gefreut. Und ich finde, ausprobieren ist immer eine gute Sache, sich einlassen können und vielleicht auch mal wieder was auszuprobieren. Vielleicht klappt es beim ersten Mal mit dem Anlauf nicht und man fühlt sich vielleicht fremd, wenn man das Haus noch nicht kennt. Aber ich bin da, meine Kolleginnen sind da, wir sind ansprechbar, wir sind nette Menschen. Das ganze Team freut sich eigentlich, wenn wir Besuchende haben und wenn wir auch irgendwie denken, ach ja, da hat jetzt jemand so ein bisschen Glück mitgenommen, jemand anderes hat eine neue Erkenntnis gewonnen oder jemand anders hat sich einfach auf diesem wunderbaren Sofa, das hier im Foyer steht, ein wenig von dem Alltagsstress ausgeruht. Ein anderer hat vielleicht ein bisschen was gearbeitet. Also wir sind offen und freuen uns auf jede Form von Mensch, Besuch, Gruppe, was auch immer da kommen mag.
Nochmal vielen herzlichen Dank. Margarete, ich glaube, wir können...
Ich glaube, wir können den Anschlussstrich ziehen. Ja. Das war ein wunderbares Schlusswort von Frau Kreuz.
Ja, wunderbar. Mein Name war Sven Bortlisch und ist es immer noch. Margarete Wietelmann, Frau Dr. Kreuzer, Loris, danke, dass du bei uns warst. Und alles Gute, bleiben Sie, bleibt ihr gesund. Bis dann.